Lass uns nochmal aufstehen zum Gebet. Herr unser Gott, einen Wunsch haben wir heute Morgen, dass du selbst zu uns redest und dass wir nicht so bleiben, wie wir sind, durch dein Reden, Herr. Deshalb ist unser Wunsch, dass du redest. Amen. Es gab eine Nachricht am 17.02.2014, stand in der Zeitschrift Die Welt oder in der Zeitung Die Welt, war eine Nachricht von einem ehemals Obdachlosen, Laszlo Andrasek hieß der Mann, hat in Ungarn umgerechnet 2 Millionen Euro gewonnen. Er war gerade auf dem Weg zum Treffen der anonymen Alkoholiker in Budapest, als er sich an einem Bahnhof von seinem letzten Geld einen Lottoschein kaufte. Damals war der Ungar Laszlo Andrasek arbeitslos, obdachlos, hochverschuldet. Und dann wird er interviewt, sagte, ich hatte nur 6 Nummern gewählt, also nur 6 Zahlen offensichtlich angekreuzt oder gewählt. Und die Verkäuferin erinnerte mich daran, dass ich noch die 7. auswählen muss, sagte Andrasek jetzt zu Reportern, unter anderem in der ungarischen Nachrichtensendung RTL Club. Ich sagte ihr, sie solle dann für mich noch die 24 ankreuzen, sei ja sowieso egal. Da irrte sich der 55-Jährige. Er gewann mit diesem Los 630 Millionen ungarische Forint. Das sind umgerechnet etwa 2 Millionen Euro. Eine der größten Lottosummen der Landesgeschichte. So war das. Stand es am 17.02.2014 in der Zeitung Die Welt. Der, wenn man das sieht, hatte der Ungar wenig erwartet, eigentlich nichts erwartet und viel bekommen. Und so ähnlich ist das jetzt auch in der Apostelgeschichte. Die Menschen erwarten wenig und bekommen viel. Wir haben vorher schon viel von Gottes Wirken gesehen, wo sie gar nicht mit gerechnet haben. Die Ausgießung des Heiligen Geistes haben wir vorher gesehen, haben sie gar nicht mit erwartet, wussten gar nicht, wie das passiert, was passiert, wie ihnen geschieht. Und es wird wenig, sie erwarteten wenig von Gott und bekamen viel. Und es fängt an mit in 3 Vers 1, wir lesen heute bis Vers 11, aber erstmal nur 3 Vers 1, das ist etwas isoliert davon, das ist die Situation, einmal, dass Petrus und Johannes zum Tempel gehen und der zweite Teil ist dann, da sitzt einer vor dem Tempel. Der eine hat die Erwartung, dass er Geld bekommt, Almosen, und Petrus und Johannes gehen zum Gebet im Tempel. Da steht also, Petrus und Johannes gingen miteinander in den Tempel hinauf, um die 9. Stunde, da man zu beten pflegte. Damit fängt das an, in 3 Vers 1. Hier bei Petrus und Johannes lesen wir jetzt nicht ausdrücklich, was sie vom Gebet erwartet haben. Aber sie müssen logischerweise eine Erwartung gehabt haben, wenn sie nachmittags um 3 Uhr zum Gebet gingen. Nachmittags um 3 Uhr könnte man sich auch, wir würden sagen, in der Sonne legen, auf der Terrasse. In Israel werden sie sich dann wahrscheinlich lieber, hätten sich vielleicht besser in Schatten gelegt um 3 Uhr. Wäre ja auch eine schöne Sache. Ich weiß nicht, wer nur etwas südlicher fährt, der weiß, da ist so um 1 Uhr ist eigentlich da, genau, um 1 Uhr ist eigentlich vorbei mit der Arbeit und manchmal um 5, manchmal auch um 6, je nachdem wer es ist, wird dann wieder angefangen zu arbeiten. Und da hätte man sich ja statt zum Beten zu gehen, eigentlich auch mal schön in Schatten legen können. Dreimal täglich. Man traf sich sowieso der Gewohnheit nach dreimal täglich im Tempel. Einmal um 9 Uhr morgens, 12 Uhr mittags und 3 Uhr, also 15 Uhr dann nach unserer Zeit, Nachmittagsgebet. Und zu diesem Nachmittagsgebet waren die beiden trotz Sonne, waren die unterwegs. Man pflegte, lesen wir hier, man pflegte zu beten. Ich muss das mal eben aufschlagen. Einen kleinen Moment. Ich muss das mal eben aufschlagen. Da stehen wir ganz, lesen wir ganz einfach, da man zu beten pflegte. Es war üblich. War gar nichts Besonderes. Also, deshalb gehe ich auch davon aus, dass sie vielleicht gar nicht so eine besondere Erwartung hatten. So eine spektakuläre. War vielleicht ohne eine direkte Erwartung auf ein spektakuläres Ereignis, so wie sie das vorher noch erlebt hatten. Einfach ganz normal, der manchmal von Jesus lesen wird, dass er der Gewohnheit nach in den Tempel ging. Ja? Also das war einfach in ihrem Tagesablauf eingebunden, man pflegte zu beten. Warum haben die gebetet? Sie beteten wahrscheinlich, um Gott zu ehren. Und bestimmt auch, um die gerade neu entstandene Gemeinde oder im Entstehen begriffene Gemeinde mit allen Unwägbarkeiten vor Gott zu bringen. Sie lebten ja ziemlich gefährlich und sie hatten wahrscheinlich auch viel Angst und da haben sie sich mit an Gott gewendet. Vieles hatte sich da zu der Zeit verändert, was früher gültig war, wo sie so feste drauf gebaut hatten, war hinfällig geworden eigentlich. Es brauchte nicht mehr geopfert werden zum Beispiel. Paulus erklärt uns das im Römerbrief ganz ausführlich nachher. Und das gab natürlich ein Vakuum und sie wussten nicht, was sie tun sollten und gingen deshalb zum Gebet. Also vieles hatte sich geändert in dieser Zeit, aber eins hatte sich nicht geändert. Das war das Gebet. Der Kontakt zu Gott hatte sich nicht geändert. Das ist ja das Gebet, wenn sie sich an Gott wenden. So ist die Gewohnheit des gemeinsamen Gebets, zu dem Jesus ein besonderes Versprechen gegeben hat. Warum hat Jesus zum Gebet ein besonderes Versprechen gegeben? Weil er gesagt hat, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Deshalb ist auf ein gemeinsames Gebet ein besonderes Versprechen. Und das ist bis heute nicht aufgehoben worden. Die Opfergewohnheiten, alles ist weggefallen, das wissen wir. Aber das gemeinsame Gebet ist nicht aufgehoben worden. Und so kann es sein, dass wir, wenn wir hier sind, vom gemeinsamen Gebet wenig erwarten. Tun wir, weiß ich. Oder ihr müsstet ganz anders sein als ich. Dann würde ich mich irren. Aber ich glaube das nicht, dass ihr anders denkt als ich. Und deshalb glaube ich, dass wir vom gemeinsamen Gebet wenig erwarten. Aber wir sehen ja nachher, man kann mit viel überrascht werden. Auch wenn man wenig erwartet. Eine Standardfloskel konnte ich mir gar nicht verkneifen, das einfließen zu lassen. Eigentlich versuche ich das nicht zu tun, aber Gott überrascht uns, unsere schwachen Erwartungen mit seinem überreichen Segen. Ich führe das etwas weiter aus, speziell dieses Gebet. Wir beten jeden Donnerstag in unserer Gemeinde und bitten Gott, dass er uns Menschen schickt, die ihn nicht kennen, damit diese Menschen ihn kennenlernen und zum Glauben kommen. Machen wir jeden Donnerstag hier in unserer Gemeinde. Und ich bin mir eigentlich ziemlich sicher mit meinen Geschwistern, wenn wir hier zusammensitzen und beten, wir erwarten oft wenig. Aber Gott tut viel. Gott tut viel. Wir sehen das vor unseren Augen. Wenn ich die Anzahl unserer Gottesdienstbesucher heute Morgen sehe, bin ich schlichtweg überrascht. Und es ist eigentlich bin ich ein Musterbeispiel an wenig Erwartung. Weil ich habe die letzten 3 oder 4 Tage nur noch auf den Knien gelegen und habe gesagt, Herr, lass doch wenigstens ein paar Menschen kommen. Sind alle in Urlaub. Und dann hören wir, kriegen eine SMS nach der anderen von Menschen, die nicht kommen. Und trotzdem ist die Gemeinde voll. Trotzdem hat Gott das geschenkt. Gott hat, ja, wir haben da jetzt natürlich viele logische Gründe für, warum es gerade so viel, ja, der ist zu Besuch und der kommt, und wie auch immer. Natürlich haben wir da logische Gründe. Und trotzdem ist es aufgrund des Gebetes passiert. Weil Gott das geschenkt hat. Das meine ich damit. Gott überrascht uns, mich auf jeden Fall heute Morgen, dadurch, dass er das geschenkt hat, wo ich nicht mit gerechnet habe. Mit wenig gerechnet und viel bekommen wir. Erwarten oft wenig, wir erwarten oft nichts, aber Gott tut viel. Seit Entstehen unserer Gemeinde beten wir auch, dass wir zahlenmäßig mehr werden. Wir erwarten wenig, Gott tut viel. Ihr kennt alle, die meisten kennen die Anfänge unserer Gemeinde vor 3,5 Jahren mittlerweile bei uns zu Hause im Keller. Wo so nur 20 Leute reingegangen wären. War vielleicht 30, wenn wir alle gestanden hätten. Ja, aber so ist das. Wir haben dafür gebetet. Seit Entstehen unserer Gemeinde beten wir dafür, dass wir auch zahlenmäßig mehr werden. Und was hat Gott alles schon getan? Und wir erwarten wenig, wir sehen das oft nicht und Gott tut viel. Warum? Warum jetzt, wenn wir das jetzt sagen, warum unsere Gebetsstunden nur so schlecht besucht werden, erschließt sich mir eigentlich nicht, wenn ich mich selbst jetzt nicht kennen würde. Weil wir werden immer wieder abgehalten vom Gebet. Eins ist ganz klar. Genauso wie es einen lebendigen Gott gibt, gibt es einen Teufel. Und der will das nicht, dass wir zu Gott gehen. Der will das lieber, dass wir das anders machen, aus eigener Kraft. Und deshalb fällt uns Beten so schwer, weil wir uns von den Listen, sagt Paulus, des Satans überzeugen lassen. Weil wir dem auf den Leim gehen. Weil wir dann sagen, dann wären Petrus und Johannes vielleicht zu Hause geblieben und hätten gesagt, boah, 40 Grad, jetzt suche ich mir ein schattiges Plätzchen und dann gehe ich um 5 Uhr heute Abend, gehe ich wieder, ich weiß, Fischer waren es derzeit nicht mehr, haben wahrscheinlich nur noch hauptberuflich das Wort Gottes verkündigt. Ich habe heute Abend sowieso noch eine Versammlung, ruhe ich mich heute Nachmittag schön im Schatten aus und heute Abend gehe ich dann wieder zum Predigen raus. Hätte passieren können. Wir, auch wenn wir wenig erwarten, Gott tut viel. Und unsere Gebet, wir erwarten eigentlich gar nichts mehr. Unsere Gebetsstunden werden nicht mehr groß besucht. Also nicht von der Mehrzahl der, wird von der Mehrzahl der Gemeindemitglieder nicht besucht. Wenn wir eine spektakuläre Veranstaltung haben, das heißt, wir laden jemand ein, mir fällt es gerade keiner ein, wir laden Wolfgang Bühne ein wieder im Herbst. Jetzt wahrscheinlich sind die Plätze wieder bis hier vorne voll. Wir hatten letztes Mal wahrscheinlich eine Ecke über 100 Besucher. Als Wolfgang Bühne hier war. Jetzt sagt mir mal, was der Unterschied ist. Wenn wir ins Gebet gehen, dann reden wir mit dem lebendigen Gott. Und Gott hat eine besondere Verheißung darauf gelegt. Das hat er gemacht. Da kommt kaum 10 Mann zusammen. Und warum kommen bei Wolfgang Bühne 100? Bei Benny Hinn, der füllt das Olympiastadion in Berlin. Erklärt es mir? Ich weiß es nicht. Auch wenn wir wenig erwarten, Gott tut viel. Oder es ist heute anders. So trafen Petrus und Johannes auf dem Weg zum Gebet in den Tempel Menschen, der wenig erwartete und viel bekam. Viel mehr bekam der als Laszlo Andrasek. Nicht mehr Geld, aber er bekam viel mehr. Er bekam viel mehr. Denkt daran bitte, er hatte wenig erwartet, nichts erwartet. Und der Mann, von dem wir hier gleich lesen, der bekam erst recht mehr oder viel mehr als der junge Mann in Ennepetal. Ihr habt hoffentlich die Woche davon gelesen, was da passiert ist. Der ist zum Selbstmordattentat überredet worden. Der hat seine ganze Hoffnung, der hat alles erwartet. Das ist ein Armutszeugnis für uns Christen übrigens. Wenn ein Mann aus Ennepetal in den Irak zieht und sich hochbombt. Das ist ein totales Armutszeugnis für uns. Da haben wir versagt. Da bin ich noch lange, innerlich lange nicht mit fertig, wie der an uns vorbeigehen konnte. Weil da hat er was versprochen bekommen, da hat er seine Erwartungen drauf gesetzt und er hat seine Freunde erst verloren, seine Eltern verloren und nicht zuletzt hat er sein Leben verloren. Der hatte andersrum, der hatte alles erwartet, der hat alles verloren. Tod, aus, ewige Verdammnis. Sagt uns, er verlor zuletzt sein eigenes Leben. Da war es andersrum. Und Petrus und Johannes trafen den Mann jetzt am Eingang des Tempels. Und da lesen wir mal im zweiten Vers weiter. Es wurde ein Mann herbeigebracht, der lahm war vom Mutterleib an, den man täglich an die Pforte des Tempels hinsetzte, die man die Schöne nennt, damit er ein Almosen erbitten konnte von denen, die in den Tempel hineingingen. Als dieser Petrus und Johannes sah, die in den Tempel hineingehen wollten, bat er sie um Almosen. Da blickte Petrus zusammen mit Johannes an und sprach, sieh uns an. Er beachtete auf sie in der Erwartung, etwas von ihnen zu empfangen. Da sprach Petrus, Silber und Gold habe ich nicht. Aber was ich habe, das gebe ich dir im Namen Jesu Christi des Nazareners. Steh auf und geh umher. Und er griff ihn bei der rechten Hand, richtete ihn auf. Da wurden sogleich seine Füße, seine Knöchel fest. Und er sprang auf und konnte stehen. Lief umher und trat mit ihnen in den Tempel, ging umher, sprang und lobte Gott. Und alles Volk sah, wie er umherging und Gott lobte. Sie erkannten auch, dass er derjenige war, der um des Almosens willen an der schönen Pforte des Tempels gesessen hatte. Und sie wurden mit Verwunderung und mit Erstaunen erfüllt über das, was mit ihm geschehen war. Da sich aber der geheilte Lahme zu Petrus und Johannes hielt, lief alles Volk voll Erstaunen bei ihnen zusammen in der sogenannten Halle Salomos. Das ist die Geschichte, die dann passiert ist, also die auf dem Weg von Petrus und Johannes passiert ist. Einfach am ganz normalen Tag. Der Mann hatte offensichtlich die Hoffnung auf Gesundung schon lange aufgegeben. Er war über 40 Jahre alt, lesen wir in Kapitel 4, Vers 22 nachher, und man setzte ihn, da er völlig gelähmt war, täglich an den Eingang des Tempels. Der Mann ließ sich schon gar nicht mehr in den Tempel reinbringen. Er saß nur am Eingang und wollte ein wenig Almosen haben, ein wenig Almosen erbitten. Er rechnete anscheinend gar nicht mehr damit, dass im Tempel irgendwas wäre, was er gebrauchen könnte. Da rechnete der Mann gar nicht mit. Er hatte seine Erwartungen runtergeschraubt. Rechnete nicht mit, dass ihm eine Begegnung mit dem lebendigen Gott helfen könnte. Er rechnet, wenn wir das jetzt lesen, aus der Ferne sehen, er rechnete nicht damit, dass ihm die Begegnung mit dem lebendigen Gott überhaupt helfen könnte. Deshalb saß er draußen am Tempel, war nicht im Tempel reingegangen. Wir können die Frage an uns stellen, ob wir überhaupt damit rechnen. Wir finden das aus der Ferne gesehen so logisch. Zu sagen, ja, klar, er saß vor dem Tempel, warum ist er nicht reingegangen? Warum hat er sich nicht ein Stückchen weitertragen lassen? Warum hat er nicht seine Hoffnung auf Gott gesetzt? Die Frage, die sich mir daraus stellt, ist, was machen wir heute? Rechnen wir damit, dass Gott eingreift? Rechnen wir wirklich damit, dass Gott eingreift? Das, was wir sehen, steht symptomatisch für die Erwartungshaltung vieler Christen. Sie rechnen nicht mehr damit, dass der große und lebendige Gott eingreifen könnte. Sie rechnen nicht mehr damit. Wir sind ganz schön runtergekommen, dass wir nicht mehr damit rechnen, dass der uns gerettet hat, dass der nicht mehr eingreift in unser Leben. Wir sind ganz schön schräge Vögel geworden. Wenn wir zu dem wir Herr sagen, dass wir da nicht mehr rechnen, dass der in unser Leben eingreift. Das Beten, dann wenn wir um sein Eingreifen bitten, zum Beispiel, das Beten zum Essen ist das, was uns die Gewohnheit vielleicht noch gelehrt hat, obwohl ich auch feststelle, dass das immer weniger wird. Früher in Restaurants war das völlig normal, dass die Familien vor dem Essen beteten. Das habe ich mehr als einmal gesehen. Wer hat das letzte Mal im Restaurant gesehen, dass jemand betet? Quatsch, ist auch Quatsch. Machen wir auch gar nicht mehr. Ja, oder müsstet mit mir essen gehen, dann seht ihr das noch. Manchmal sieht man es noch, aber wirklich ganz selten. Also, es war uns mal eine fromme Gewohnheit, die uns mal gelehrt worden ist. Und dann kennen wir vielleicht noch einige fromme Floskeln, aber mit dem Eingreifen Gottes sind wir genau wie dieser Mann. Rechnen wir nicht mehr. Und dann erschließt sich auch für mich, warum unsere Gebetsstunde leer ist. Wenn wir wirklich nicht mehr damit rechnen, dass unser Gebet irgendwas bewirkt, dann brauche ich auch nicht mehr kommen. Und natürlich sind wir schon lange genug Christen, um für unser Nichterscheinen in der Gebetsstunde gute Gründe zu haben. Sind wir lange genug Christen, dass wir das wissen, was wir da für Argumente haben. Lieblingsgrund Nummer 1. Das bleibt bei dem einen Grund. Ich werde das nicht weiter entfalten. Lieblingsgrund Nummer 1 ist, ich kann doch auch zu Hause beten. Klar kann ich das. Klar. Mache ich aber nicht. Können, tue ich das. Machen, tue ich das nicht. Und das Zeugnis des Alten und des Neuen Testament ist, dass sie gemeinsam gingen zum Gebet. Petrus und Johannes hätten sich auch in den Schatten setzen können und beten. Haben sie aber nicht gemacht. Weil auf dieses Gebet ein besonderes Versprechen von unserem Herrn ist, wo zwei oder drei versammelt sind. Also fromme Argumente haben wir genug. Muss arbeiten. Wisst ihr, woher ich die Argumente alle kenne? Weil ich die viele Jahre lang benutzt habe. Deshalb kenne ich die alle. Ich bin da echt ganz gewieft in diesen Entschuldigungen. Aber für mich persönlich waren es nie Entschuldigungen. Für die Leute, für die nachgefragt haben, vielleicht schon. Der wirkliche Grund, warum wir nicht beten, ist, dass wir von Gott nichts erwarten. Genauso erwartungslos saß der Mann, der gelähmte Mann am Eingang des Tempels, keine Erwartung an Gott, aber er hatte eine kleine Erwartung an den Menschen. Also an Gott hat er keine Erwartung, offensichtlich. Aber eine kleine Erwartung hat er an den Menschen. Deshalb ließ er sich am Eingang des Tempels sitzen. Er hatte ja die Erwartung auf Almosen, ja. Und er ließ sich am Eingang des Tempels sitzen, da wo die Frommen hingingen. Und das spricht natürlich auch eine eigene Sprache. Während unser Gebetsleben eher ein schlechtes Vorbild ist, spricht das eine eigene Sprache, dass er sich an den Eingang des Tempels setzen ließ. Er erwartete doch von den frommen Besuchern des Tempels mehr Geld, ein offeneres Portemonnaie. Man setzt sich ja immer dahin, wo es am meisten gibt. Ist ja klar. Und da sind die Frommen, da gab es mehr. Da war es damals schon so, dass sie sich genötigt fühlten, die Frommen zu geben. Oder? Sie waren schon so weit verändert, dass sie gerne gegeben haben. Was lesen wir nachher in 2. Korinther 9? Lesen wir das. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Und das hat er sich zunutze gemacht. Das ist ein gutes Zeugnis für die Besucher des Tempels, dass er da saß. Und ich hoffe, dass es bei uns auch so ist. Dass wir gerne geben. Und dass die Menschen, die was brauchen, dass sie gerne zu uns kommen. Und seine Hoffnung, also jetzt kommen wir zurück, die Hoffnung auf das Eingreifen Gottes war ihm ja offensichtlich abhandengekommen oder war vielleicht auch gar nicht erst vorhanden gewesen. Und er sah Petrus und Johannes und erwartete jetzt was von ihnen. Vers 5 lesen wir, er beachtete auf sie in der Erwartung, etwas von ihnen zu empfangen. Vers 5, er achtete auf sie in der Erwartung, etwas von ihnen, von Petrus und Johannes zu empfangen. Und seine Erwartung wurde enttäuscht. Das kann ich mir so richtig vorstellen, wie der da sitzt und dann kommen da zwei und guckt hoffnungsvoll dahin und dann sagt der Petrus, das lesen wir in Vers 6, Gold und Silber habe ich nicht. Habe ich nicht. Wieder so ein paar Fromme, die nichts raustun. Wird er vielleicht gedacht haben, ich weiß es nicht. Habe ich nicht. Wieder welche, die das Portemonnaie zu haben. Das wenige, was er wollte, hat er gar nicht bekommen. Aber er bekam etwas, wo er nicht mit gerechnet hat. Das ist total überraschend. Er bekam viel, wo er nicht mit gerechnet hat. Dann sagt Petrus, was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazareners, steh auf und geh umher. Und er griff ihn bei der rechten Hand, wir lasen es gerade schon, und richtete ihn auf. Und da wurden sogleich seine Füße und seine Knöchel fest. Und er sprang auf, konnte stehen, lief umher. Und trat mit ihnen in den Tempel, ging umher und sprang und lobte Gott. Er hatte von den Menschen ein wenig erwartet und von Gott viel bekommen. Was macht das für den eine Überraschung gewesen sein? Das ist ja unglaublich. Er hatte ein paar Cent, würden wir heute sagen, oder ein paar Euro gebettelt und er wurde völlig wiederhergestellt, wurde völlig gesund. Das ist mehr. Das ist auch mehr als für ihn, weil das auch mehr als die 2 Millionen, die der Andraschek bekommen hat. Ich möchte nicht für 2 Millionen gelähmt sein. Also er hatte viel, viel, viel mehr bekommen, aber von Gott gekommen. Und der Mann, dieser Mann, der wusste sofort, von wem er das bekommen hat, von wem er mehr als Almosen bekommen hat. Gott gibt uns keine Almosen. Das können wir uns merken. Gott schenkt uns keine Almosen. Gibt viel. Im Maleachi sehen wir, dass er die Scheune, ich weiß es nicht ganz, muss ich jetzt nachgucken, reich, dass er die Tore des Himmels reich offen öffnet, reich öffnet. Immer sehen wir, dass Gott reichlich gibt, immer. Deshalb nochmal den Aufruf, lass wir doch wenigstens ihn drum bitten. Mein Sohn, der sucht jetzt eine Wohnung in Kiel, der ruft mich jetzt jeden Tag an. Der hat immer wieder was Neues. Papa, können wir das machen? Und jetzt musst du das noch machen und das noch machen. Der ruft mich jeden Tag an. Ist doch normal, oder? Ja, wen soll er sonst anrufen? Ja, was machen wir denn? Welchen Papa rufen wir denn an? Ich rufe meinen Papa auch an. Aber meinen irdischen Papa nicht. Den kann ich auch nicht mehr anrufen. Aber meinen himmlischen Papa, den kann ich anrufen. Und der hat mir bis jetzt immer reichlich geschenkt. Auch wenn das von mir aus in totaler Schwachheit und dass ich das oft nicht erkenne und wie auch immer. Die Menschen erwarten wenig und bekommen viel. Dieser Mann, sagte ich gerade schon, wusste, von wem er mehr als Almosen bekommen hat. Das, was er bekommen hatte, das kam nicht von den beiden, die vor ihm standen. Das kam nicht von Petrus und Johannes. Er hatte seine Hoffnung in diesem Moment ganz auf Jesus gesetzt, in dessen Namen Petrus und Johannes handelten. Jesus war und ist bis heute der Auftraggeber für Petrus und Johannes gewesen und auch für uns. Bis heute. Denn in ihm, lesen wir in Kolosser 1, Vers 16, ist alles erschaffen worden. In ihm oder auch durch ihn ist alles erschaffen worden, was im Himmel auf der Erde ist. Sichtbare, unsichtbare, sei es Thronen, Herrschaften, Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn, andere übersetzen, zu ihm hin geschaffen worden. Alles ist durch ihn. Und Petrus und Johannes handelten im Auftrag dessen, der Gewalt hatte und hat über Leben und Tod. Und erst recht über Gesundheit und Krankheit. Jetzt, wir müssen das beachten. Petrus und Johannes, sage ich es nochmal, handelten in seinem Auftrag, im Auftrag Jesu Christi steht da. Warum? Weil Jesus alle Gewalt hatte. Alle Gewalt. Da haben sie gesagt, Jesus, wir können das nicht machen. Du kannst es. Warum konnte Jesus das? Weil er alle Gewalt hatte. Alle. Hat. Wir dürfen nicht in der Vergangenheit reden. Hat. Nicht. Hatte. Und deshalb wurde der Lahme gesund. Nicht durch eine Zauberformel, nicht dadurch, dass beim Beten die Hände besonders hochgehoben werden, nicht, dass er angepustet wurde und der Heilige Geist kam über ihn oder sonst irgend so ein Zeug. Nein, durch die Macht und durch die Gewalt des Herrn Jesus. Dadurch wurde er gesund und nicht anders. Und deshalb setzen Petrus und Johannes ihre Hoffnung auf Jesus und versuchen nicht den Kranken selbst zu heilen. Das ist wichtig. Ich habe mal Bilder gesehen von jemand, der war irgendwo in Asien. Ich hab's vergessen. Auf jeden Fall. Niklas, du kennst das wahrscheinlich auch, dann kommen da irgendwelche Missionare, die fummeln den Leuten da im Mund rum und versuchen da sichtbar oder unsichtbar den Geist aus dem Mund zu ziehen und so ein Zeug machen, die völliger Schwachsinn. Völliger Quatsch. Der Mensch macht gar nichts. Ein Mensch macht gar nichts. Und Gott macht alles. So einfach ist das. Und so ist das hier mit dem Mann gegangen. Haben nicht versucht, selbst den Kranken zu heilen, sondern im Auftrag Jesu, in der Macht ihres Herrn und Heiland. Dass Jesus Gewalt oder Macht über alles hat, war der einzige Grund, oder ist bis heute der einzige Grund, warum wir auch zu ihm beten. Warum wir unsere Hoffnung auf ihn setzen. Zum Beispiel beten wir, dass Matthias gesund wird. Wir beten hier in unserer Gemeinde auch jeden Donnerstag, dass Matthias gesund wird. Nur ist Matthias krank. Sollen wir jetzt aufhören zu beten? Oder was sollen wir machen? Sollen wir aufhören? Sag das mal. Nein. Nein. Jesus hat die Macht, das zu machen. Jesus kann, wenn er will, ihn gesund machen. Der Kerl, der schon über 40 Jahre alt und von, saß immer an der Pforte des Tempels. Hat da einer mit gerechnet, dass der gesund wird? Nee, im Leben nicht, er auch nicht. Ist er gesund geworden? Jo. Jesus hat die Macht. Was machen wir mit Matthias? Wir machen treu und fleißig weiter. Jeden Donnerstag beten wir weiter. Und in der Woche, soweit wir dran denken, auch noch, dass unser Matthias wieder gesund wird. Wisst ihr, die Macht von Jesus war der Grund, dass wir uns vor einigen Jahren mit Gebet an ihn gewandt haben, als Matthias zu uns kam. Matthias ist ja vor, ich denke, 6-7 Jahren ist er zu uns gekommen. Ungefähr 6-7 Jahre ist es her. Und was haben wir gemacht mit Matthias? Da konnte Matthias aufrecht gehen und hat gesagt, ich brauche keine Krücke. Und kam so zu uns und dann nachher auch so in die Gemeinde. Laufen konnte er nicht mehr, Beine waren relativ steif und er kam. Was haben wir gemacht mit Matthias? Wir haben gebetet. Wir haben gebetet, dass er gesund wird. Aber wir haben nicht gebetet, dass er körperlich gesund wird. Wir haben gebetet, dass er gesund wird an seiner Seele. Darum haben wir gebetet. Und dieses Gebet, als wir uns zu dem wandten, der es wirklich kann, da haben wir das erlebt, das Gebet nützt. Weil da hat Jesus ihn gesund gemacht, hat er nämlich von seiner wirklichen Krankheit, hat er ihn geheilt an der Stelle. Der hat ihn nämlich geheilt von seiner Sünde an dieser Stelle. Das hat Jesus gemacht. Er hat ihn gesund gemacht. Geistlich gesund. Der Rest ist eh vergänglich. Wessen Macht war das? Macht unseres Gebetes? Nein. Seine Macht. Jesus hat ihn gesund gemacht, als Matthias wirklich todkrank war. Als er zum ewigen Tod verurteilt war, weil er nicht glaubte. Und da lernten wir nicht das erste Mal die Macht Gottes kennen. Als er unseren Bruder und Freund Matthias vom ewigen Tod rettet. Tja, so geht das. So erwartet man wenig und Gott schenkt viel. Matthias könnte euch noch einiges mehr davon erzählen, wenn er noch sprechen könnte. Da hat Gott den Matthias vom Toten zum Leben erweckt. Epheser 2, Vers 5, auch euch oder auch uns, die wir tot waren in Sünden und Übertretungen, hat er mit dem Christus lebendig gemacht. Hat er schon einen Toten lebendig gemacht, einen toten Matthias lebendig gemacht. Das war viel größer, das was Gott da getan hat, war viel größer, als wenn Matthias jetzt hier reinspaziert käme. Das war viel, viel mehr. Und den Lazarus, den hat er aus dem Toten auferweckt und der musste doch zu späteren Zeitpunkt wieder sterben. Lazarus ist doch wieder schon. Oh, habt ihr gehört, dass er noch lebt? Nein. Ich meine, unser Lazarus lebt noch. Aber ich meinte jetzt den Bruder von Maria und Martha. Der ist dann auch irgendwann gestorben. Also das wirkliche Gesundmachen ist nicht das körperliche Gesundmachen, sondern ist das Gesundmachen, das Freimachen von der Sünde. Lazarus, wie ich schon sagte, ist doch zum späteren Zeitpunkt wieder gestorben, obwohl er da aus den Toten auferweckt wurde und dann gesund gemacht wurde. Und was macht der Mann, von dem wir hier gelesen haben? Lobte jetzt nicht Petrus und Johannes, dass das so tofte Typen waren? Nein, er lobte Gott, weil er der war, der ihn gesund gemacht hatte. Weil Gott der war, der ihn gesund gemacht hatte. Ich weiß, dass ich Gott und Jesus mische. Das kann ich beruhigt tun, weil Jesus gesagt hat, ich aber und der Vater sind eins. Ich aber und der Vater sind eins. Ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Das hat Jesus ganz klar, uns ganz klar gesagt. Also, weil er, der Gott, war der, der ihn gesund gemacht hatte. Und dann, als er gesund wurde, das ist interessant jetzt, da ging er auch wieder in den Tempel. Das heißt, wenn du Christ geworden bist und Gott dich von der zerstörerischen Krankheit gesund gemacht hat, das heißt, wenn er dich von Sünde befreit hat, was machst du denn? Lobst du dann Gott? Lobst du Gott? Bist du dankbar, dass Gott dich von Sünde befreit hat? Ehrst du ihn, weil er es war, der dich gesund gemacht hat? Oder ehrst du dich, weil du dich, ich habe das hier in richtigen Anführungsstrichen in meinem Konzept geschrieben, weil du dich entschieden hast. Nichts hast du getan. Nichts hast du getan. Er hat dich gerufen. Er hat dich gesund gemacht. Einseitig, völlig von Gottes Seite. Oder erst zu dem Menschen, der dich mit Jesus bekannt gemacht hat. Ist genauso verkehrt. Manche Menschen mögen das. Manche Menschen haben das gerne. Aber Petrus und Johannes haben gleich gesagt, wir nicht. Wir haben gehandelt im Auftrag von Jesus Christus. Der Lahme, oder man muss jetzt schon sagen, der ehemals Lahme machte das dann so, ja? Lesen wir in 9. Und alles Volk sah, wie er umherging und Gott lobte. Und sie erkannten auch, dass er derjenige war, der ums Almosens willen an der schönen Pforte des Tempels gesessen hatte. Und sie wurden mit Verwunderung und Erstaunen erfüllt über das, was mit ihm geschehen war. Das Verhalten des Mannes, das ehrte Gott wirklich. Die Menschen, die den Lahmen, jetzt kommt es noch einmal zum Endspurt, noch einmal ganz genau drauf an. Weil die Menschen, die den Lahmen vorher kannten, die sahen, dass er gesund geworden ist. Ich weiß nicht, wie das bei uns ist mit den Menschen, die uns vorher kannten. Ob die das sehen, dass wir gesund geworden sind. Also jetzt nochmal, die Menschen, die den Lahmen vorher kannten, sahen, dass er gesund geworden ist. Er saß nicht mehr vor dem Tempel, sondern ging in den Tempel. Er bettelte nicht mehr bei den Menschen, die zum Tempel gingen, sondern er lobte Gott vor den Menschen, die im Tempel waren. Da ist was passiert in dem Moment, als er gesund wurde. Da hat er Kontakt mit Gott aufgenommen. Das ist, versteht, seht ihr das? Dass das wie eine Bekehrung ist hier, was hier passiert ist. Hat sich geändert. Er lobte Gott vor den Menschen, die im Tempel waren. Waren die Besucher des Tempels vielleicht vorher über seine Bettelei verärgert? Ist ja auch ein bisschen lästig. Als wir in Sri Lanka waren, da war alle 3 Meter hing da einer irgendwie an der Backe. Oder da, als ich in Rumänien war, da, ich weiß auch nicht, ob ich hier Deutsch draufstehen hatte oder so. Auf jeden Fall, da kamen alle 3 Meter, hast du das so, ist ja schon ein bisschen lästig auch, ja. Also waren die Besucher des Tempels vielleicht vorher über seine Bettelei verärgert, waren sie jetzt mit Verwunderung und Erstaunen überfüllt über das, was mit ihm geschehen war. Und dadurch stellt sich für uns ganz unmissverständlich die Frage. Ganz unmissverständlich die Frage, sind die Menschen um uns herum erstaunt, was mit uns passiert ist? Staunen die Menschen über uns, was mit uns passiert ist? Geben wir Gott dadurch die Ehre, das ist keine Aktion, oder dass ich was machen muss? Der Mann ist einfach, also er konnte wieder laufen und lief sofort zu Gott, sofort in den Tempel rein und lobte Gott. Das heißt, keine Aktion, das sahen die Menschen und sagten, au, das ist doch der, der da vor dem Tempel gesessen hat, der Lahme. Und der, auf einmal ist er hier drin und lobt Gott. Vielleicht sagen sie über was weiß ich wen, das ist doch der, der früher da und da immer gewesen ist. Wieso, was macht ihr denn jetzt da oben in der Wittener Straße? So geht das. Menschen, sind die Menschen um uns her verwundert und erstaunt mit dem, was mit uns geschehen ist. Wenn du von deiner großen Krankheit der Sünde geheilt bist, geschieht das nicht im Verborgenen. Wenn du von deiner großen Krankheit von Sünde geheilt bist, geschieht das nicht im Verborgenen. Das habe ich jetzt zweimal gesagt, und dahinter sage ich, auf keinen Fall. Es gibt keine Ausnahmen. Die Auswirkungen mögen vielleicht ein oder andere, mögen vielleicht mehr oder weniger deutlich sein. Aber es gibt keine Ausnahmen dabei. Es wird bei dem Mann ja schon sichtbar, im übertragenen Sinn, dass er nicht mehr vor dem Tempel sitzt, sondern im Tempel. Und ich hatte es gerade noch zitiert und sage es jetzt auch nochmal vor uns, oder vor euch hier. Psalm 1, Vers 1. Psalm 1, Vers 1. Das können wir ganz leicht merken. Da ist das, was anders ist. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen. War ich vorher, bevor meine Sünde weg war, hatte ich meinen Rat bei den Gottlosen. Ist jetzt, wo ist mein Rat jetzt? Bei meinen Geschwistern in der Gemeinde. Aber nur an zweiter Stelle. An erster Stelle kommt meine Hilfe von dem, der Himmel und Erde gemacht hat. Und so ist das bei dem Mann ja auch. Seine Hilfe kam von dem, der Himmel und Erde gemacht hat. Übersetzt heißt das für uns, dass wir nicht mehr vor dem Tempel, sondern im Tempel sitzen. Heißt, dass wir sonntags nicht im Freibad, sondern in der Gemeinde sind. Dass wir, wenn unsere Freunde vielleicht ins Freibad gehen, ich habe das mal genommen, weil ich bin schon wahrscheinlich 30 Jahre nicht mehr im Freibad gewesen. Das hängt auch ein bisschen vom Typ ab, ich mag das nicht so. Aber, dass, wenn jetzt Verabredung ist vom Freibad, also wenn der Jörg predigt, dann komme ich erst um 11:30, sonst komme ich um 10:45. Vorher kann ich nicht da sein. Ja, warum denn nicht? Ja, ist doch klar, ich bin doch in der Gemeinde. Das heißt das für uns. Nicht mehr vor dem Tempel sitzen, sondern im Tempel. Dazu gehören. Zu Gott zu gehen. Bist nicht mehr im Freibad, sondern in der Gemeinde. Das ist da, wo du etwas von Gott hörst und von Gott lernst. Und die Veränderung wird sichtbar dadurch, dass du dich gerne bei denen aufhältst, die Jesus kennen. Die Veränderung wird sichtbar, ich weise nochmal auf Psalm 1 hin, aber sichtbar wird die Veränderung dadurch, dass du dich gerne bei denen aufhältst, die Jesus kennen. Und das ist das, was der letzte Vers hier auch hergibt. So wie bei dem ehemals Lahmen, der sich dann bei Petrus, Vers 11 steht dann, der geheilte Lahme hielt sich zu Petrus und Johannes. Das ganze Volk lief voll Erstaunen bei ihm zusammen. In der sogenannten Halle Salomos. Er war gerne bei denen, die Jesus kannten. Der Lahme, der ein wenig vom Menschen erwartet hatte und viel von Gott bekommen hatte. Deshalb ende ich mit dem Aufruf, erwarte gar nicht erst wenig von Gott. Erwarte viel von Gott. Weil er hat die Macht über alles. Und er wird dich noch mehr über unseren Verstand hinaus, wird er geben. Amen.